Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo, hier ist der Kompressor-Podcast. Ich bin Timo Grampes und ich weiß nicht, welche Bilder Sie im Kopf haben, wenn Sie sich an Attentate von Rechtsextremisten erinnern, wie in Halle oder Christchurch zum Beispiel. Ich sehe mehrere Splitscreens, die fast videospielartig auf mich wirken. Und das ist ja nach vielen Attentaten eine große Diskussion gewesen. Wird rechtsextremer Terror gamifiziert und welche Mittel von Computerspielen und Games stecken in diesen Attentaten? Wo haben sich die Attentäter da inspirieren lassen? Wie verhält sich die Gamer-Szene eigentlich zu Attentaten? Also darüber ist viel gesprochen worden. Und jetzt liegt ein Sammelband vor, der beschäftigt sich mit diesem Thema, rechte Ego-Shooter von der virtuellen Hetze zum Livestream-Attentat, erschien im Christoph-Links-Verlag, herausgegeben von Andrea Speit und Jean-Philipp Beck. Philipp Schnee hat den für uns gelesen und meine Kollegin Anke Schäfer hat mit ihm darüber gesprochen, über diesen Sammelband, und ihn erstmal gefragt, wie nährt sich der Band eigentlich diesem Typus rechter Ego-Shooter?
Zunächst geht es mal vor allem um Beschreibung. Also es werden all diese Zutaten beschrieben, was diesen Terror eben zu einem gamifizierten Terror, wenn man das so nennen möchte, also einen, der sehr stark von der Spielekultur geprägt ist, macht. Und das sind ja eben vor allem sehr viele, ja, wenn man so will, popkulturelle Verweise, also populärkulturelle Verweise. Man könnte zugespitzt sogar von einem popkulturellen Terror vielleicht auch sprechen. Der Livestream per Helmkamera, dann die Inszenierung wie in einem Let's Play, also in diesem YouTube-Genre, wo man eben Spieler beim Spielen von Computerspielen zuschauen kann. So ähnlich waren diese Terrorakte ja inszeniert. In den Texten des Attentäters von Halle, da gab es auch Achievements, die formuliert wurden, also Spieleziele, die es zu erfüllen gibt. Dann hantierte er mit natürlich allen möglichen Codes und Bildern und Begriffen, die man so kennt aus den ganzen Foren und auch aus den Online-Foren und aus diesen ganzen Imageboards. Und mit all diesem hantiert er eben. Und das wird da relativ gut beschrieben. Und es werden vor allem auch die Verbindungen zu den frühen Attentätern aufgezeigt. Natürlich zu dem Täter in Christchurch, das liegt sehr, sehr nahe. Aber man geht auch noch weiter zurück und allen voran dann zu Anders Breivik, also diesem Attentäter in Norwegen 2011. Da kommt man nicht sofort drauf, aber dann doch relativ schnell, wenn man sich angeguckt hat, was er machte, weil auch er plante eigentlich schon, hat ja nicht geklappt, aber seine Tat per Kamera aufzunehmen, und auch er hatte Musik auf den Kopfhörern und er hat, man weiß nicht, was man von dieser Aussage halten soll oder nicht, aber er hat zumindest angegeben, dass er seine Tat mit dem Ego-Shoot-Klassiker Call of Duty geübt haben soll. Also auch er war dann irgendwie schon so ein Typus des Rechtsterrorismus aus dem Netz, wenn man so möchte.
Also ich verstehe, in diesem Sammelband sind die Dinge nochmal beschrieben. Das sind ja offensichtlich sehr faktische, sehr journalistische Schilderungen. Aber geht der Sammelband auch darüber hinaus? Gibt es Analysen?
Ja, gibt es auch. Das sind auch meiner Meinung nach die etwas stärkeren Texte. Zum Beispiel schreibt Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung über die Radikalisierung im Netz. Und da stellt sie gleich klar, ein Medium ist nur ein Medium. Also die Radikalisierungswege sind relativ komplex. Das heißt, natürlich spielt die Gameskultur, diese Online-Welten, spielen die eine Rolle, aber eben nur eine. Um jemanden zum Täter zu machen, braucht es natürlich noch viel, viel mehr. Da könnte man jetzt einige Beispiele noch aufzählen, einige Dimensionen. Sie spricht unter anderem von einer politischen Dimension, die es unbedingt auch braucht, und betont da, dass es eigentlich im Nahumfeld, in der Familie oder auch im etwas erweiterten Umfeld doch auch bei den Tätern meistens Leute gibt, die, ja, wenn auch vielleicht nur latent, aber trotzdem rassistische, rechtsextremistische Einstellungen haben. Und das, also das Ganze auch was mit der Gesellschaft da draußen zu tun hat. Das muss auch immer wieder betont werden. Man kann das nicht alles auf diese irgendwie, wie das dann von vielen Leuten, die sich nicht so auskennen, eben sagen, diese komische, unverständlichen Online-Welten oder diese gefährlichen Spiele, alles in Anführungszeichen, jetzt schieben. Und trotzdem betont sie natürlich auch, dass diese neuen Technologien es leichter gemacht haben, Anschluss an solche Ideologien zu finden. Und deshalb findet sie es vor allem auch sehr wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, mit viel Sachkenntnis, dass man eben diese Sprache spricht, die in diesen Foren gesprochen werden, dass man die Codes kennt, die Bilder kennt, den beißenden Zynismus, die Ironie, die dann aber eben auch sehr schnell umschlagen kann und gefährlich werden kann. Und das betont sie sehr, sehr stark.
Aber ich nehme an, es geht nicht nur um die Personen, also die rechten Gamer selbst, sondern wahrscheinlich auch um die Spiele und den möglichen Anteil an der Radikalisierung.
Ja, es gibt zumindest einen Text in diesem Band und das ist ja vielleicht immer so auch der strittigste Punkt. Also hat das nur was mit den Spielkulturen zu tun oder hat das auch mit den Spielen selbst etwas zu tun? Und in diesem Text wird zumindest gesagt, natürlich hat das viel mit diesen antisemitischen, sexistischen, rassistischen Stimmungen in den Foren, die es dort gibt, in bestimmten Ecken zu tun. Aber man müsste auch über die Ästhetik der virtuellen Morde sprechen. Und das tut dieser Band dann und sagt, es gibt natürlich auf der einen Seite immer dann die pauschale Verurteilung. Das sind Killerspiele, sind sehr, sehr gefährlich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann aus der Gaming-Welt, die das immer sehr stark sofort verteidigen. Das sei alles ein bloßes Spiel, das sei nur Kunst. Und hier wird jetzt erstmal beschrieben und versucht zu gucken, was heißt das eigentlich, töten im Spiel. Und es wird einfach konstatiert, niemand lernt Schießen am Bildschirm, sondern man lernt dort sozusagen per Maus oder per Controller mit einem Bild zu interagieren. Das ist etwas anderes. Das ist erstmal eine spieltechnische Funktion, wie eine Figur rauswerfen beim Mensch ärgere dich nicht. Trotzdem lässt dann dieser Autor die Games, die Spiele auch nicht so einfach davonkommen, beschreibt auch, wie diese Narrative, diese Erzählung, die auch häufig dystopischen Atmosphären dort drin natürlich zu gefährlichen Entwicklungen führen können, auch manche Leute zu gewissen Punkten bringen können. Und was vor allem erwähnt wird, was ich ganz interessant finde, dass dieses Changieren zwischen Ironie und dann aber auch der Menschenverachtung, dass das nicht erst mit 4chan und 8chan, also diesen Imageboards beginnt, sondern auch schon beginnt in frühen Computerspielen. Also dass man da wirklich auch schauen muss, dass da wirklich auch eine Verantwortung bei den Spielen liegt, bei den Spielern in der Spielekultur und man das nicht immer so einfach abschieben kann. Wir meinen sie eigentlich nicht so, das ist nur Ironie.
Mhm. Fazit also, ich meine, es gibt ja eine ganze Reihe von Sammelbänden derzeit, wo verschiedene Autoren eben gebeten werden, zu einem Thema was zu schreiben, das boomt. Wie funktioniert es hier insgesamt?
Ich würde sagen, es funktioniert ganz gut. Der Vorteil ist, dieser Band hätte nicht rauskommen können, wenn er nur von einer Autorin geschrieben werde, so schnell. Er ist ein halbes Jahr nach dem Attentat erschienen. Das funktioniert nur als Sammelband. Das ist der große Vorteil. Natürlich gibt es auch Nachteile davon, dass das dann nicht so gut durchkomponiert ist und es auch immer wieder Wiederholungen gibt. Also alles in allem würde ich schon sagen, dass es einen guten Überblick gibt, wenn man wissen möchte, was hat eigentlich sozusagen diese Art von Rechtsterrorismus jetzt mit diesen ganzen Online-Kulturen, mit der Spielewelt und so weiter zu tun.
So, und nun noch die Eigenwerbung, die muss natürlich sein. Also Trommel, Trommel, der Kompressor-Podcast, ja, uns finden Sie zum Abonnieren, unter anderem in der DLF-Audiothek und auf Spotify. Bitte tun, wenn noch nicht geschehen, so als gute Tat zum Wochenende. Danke, Ihr Team Kompressor.